weil es geht heute mal ein bisschen aus dem Galaterbrief. Ehrlich gesagt, einer meiner Lieblingsbriefe. Und das Thema ist halt Gottes Maßstab oder Gottes Maßstab ist, Punkt, Punkt, Punkt. Und in dem Fall des Evangeliums ist der Maßstab Gnade und Liebe. Und das müssen wir uns ganz oben hinstellen, weil es genügend Leute gibt, die vor allem im Alten Testament herumschwirren, die was anders behaupten. Und wir schließen uns dem Evangelium an, das der Paulus verkündet hat. Und da geht es jetzt erst einmal los. In Galater 1, ab Vers 3, er sagt mal erst seine Grüße. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, mal ein schöner Gruß. Und es ist nicht einfach ein Grußfloskel, das er auch was geschrieben hat, sondern er sagt, Gnade und Friede kommt von Gott, unserem himmlischen Papa, und von Jesus Christus. Und das wünscht er den Galatern und das gilt auch uns. Uns wird Gnade und Friede gewünscht und nicht bloß gewünscht, es gehört uns einfach. Jesus hat sich hingegeben für unsere Sünden. Das Sündenproblem ist damit gelöst. Und damit hat er aber was bewegt und hat uns herausgerissen eigentlich aus der gegenwärtigen bösen Welt. Und wir sehen ja, die gegenwärtige Welt ist leider böse, aber Gottes Wille ist, dass er die Menschen durch dieses Sündopfer Jesu herausreißt aus diesem gegenwärtigen bösen Zeitalter oder diesem bösen Zeug, das rundherum passiert. Und das ist deshalb, weil Jesus sich für unsere Sünden hingegeben hat und die Anklage der Sünde des Gesetzes beseitigt hat. Somit hat er uns aus der bösen Welt gerettet, heißt herausgerissen. Das ist ein bisschen ein härterer Ausdruck, so richtig gepackt und raus mit euch aus dieser bösen, sündigen, kaputten Welt. Im Natürlichen steckt man natürlich noch drin, weil wir leben noch in dieser Welt, aber aus der geistlichen Sicht sind wir in einer ganz anderen Position. Nicht mehr in der Position des Sünders, der Strafe erleidet, der unter dem Fluch ist, sondern in der Position eines Gerechten, der den Segen geerbt hat. Das müssen wir uns immer wieder ganz fest vor Augen malen, weil das ist das A und O des ganzen Evangeliums. Ich habe ja gesagt, wir richten uns nach dem Evangelium des Paulus. Und Paulus schreibt nämlich, dass er das Evangelium nicht von Menschen gelernt hat, sondern dass er es von Gott offenbart bekommen hat. Und das ist schon ein Maßstab. Weil wenn du was von Menschen lehrst, dann kann es dir passieren, dass du was Falsches mitkriegst. Wenn ich heute immer so schaue, was da alles an Evangelium verkündet wird und an Bibellehre im Internet kursiert, du wirst verrückt, weil da jeder was anderes weiß und was anderes sagt. Deshalb riechen wir uns ein bisschen klarer an dem, was Paulus uns lehrt, was die Bibel sagt, dann sind wir auf der sicheren Seite. Vor allem auf der Basis von Gnade und Liebe. Weil unser Gott ist ein lieber Gott und ein treuer Gott und ein gnädiger Gott und das ist unsere Basis. Und jetzt Paulus schreibt im Kapitel 1, ab 11. Ich tue euch aber kund, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von menschlicher Art ist. Ich habe es nämlich weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi. Als es aber dem, der mich von meiner Mutterleibe an auserwählt und durch seine Gnade berufen hat, gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen verkünde, zog ich nicht Fleisch und Blut zu Rate. Also, wie ich sagte, es ist nicht von Menschen gelernt, sondern er hat es von Gott selbst durch den Geist offenbart bekommen, um was es jetzt im Neuen Bund, im Neuen Testament geht. Und es war seine Berufung und er hat nicht Fleisch und Blut zur Rate gezogen erst einmal und die anderen gefragt, wie ist das? Er hat sich das direkt vom Geist offenbaren lassen. Und das, was Paulus so stark offenbart bekommen hat, ist das Evangelium der Gnade, das aus Glauben ist, ohne Gesetzeswerke. Mit denen hat er dauernd gekämpft und gestritten, weil seine früheren Kollegen aus dem Judentum wollten da vom Gesetz nicht loslassen. Und wir wissen es ja auch von Petrus, der hat auch erst einmal das Problem gehabt, als er die Vision gehabt hat mit den unreinen Tieren, die er essen hätte sollen. Und nein, nie, und er hat nie sowas gemacht und er wird das auch nie tun, so ungefähr. Und er musste erst lernen, dass das nicht mehr der Maßstab ist. Der Maßstab im Neuen Testament ist eben Gnade, Liebe, Glaube. Und jetzt sagt der Paulus weiter in Galater 2, 21, ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig, denn wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Also wenn er nach dem Gesetz gegangen wäre wieder, dann hätte er die Gnade Gottes ungültig gemacht. Das tut er aber nicht. Und wenn die Gerechtigkeit durch Gesetzeswerke gekommen wäre, dann wäre ja Jesus, sagt er, völlig umsonst gestorben. Dann wäre er total umsonst ans Kreuz gegangen, weil dann wäre man ja eh mit dem Gesetz beschäftigt. Da das aber nicht so ist, hat Jesus am Kreuz uns unsere Sünden getragen und uns herausgerissen aus der gegenwärtigen bösen Welt. So, also wir sind herausgerissen, das müssen wir wissen und uns merken und vor allem auch glauben, weil die ganzen Medien und was es alles momentan so rundherum gibt, wollen uns mit ihrem Zeug infiltrieren und beschäftigen und nachdenken und letztendlich eigentlich in ein Sorgengestrüpp verstricken und die Worte des Evangeliums damit in unseren Herzen ersticken. Deshalb müssen wir doch einfach unseren Fokus fest auf das Evangelium richten, fest auf die Wahrheiten richten, damit wir auch widerstehen können, damit wir feststehen können. Denn wenn es einmal richtig dick eingeht und du hast einen Sauerteig in deinem Herzen, dann wird es ein bisschen eng und ein bisschen schwierig. So, in Kapitel 3 ist ein Vers dabei, der ist mir momentan sehr wichtig. Das heißt nicht bloß momentan, eigentlich schon immer, weil das, glaube ich, ganz wichtig ist für uns alle. Und das ist der Vers 3, 5. Der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt, tut er es aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens. Also, das ist seine Frage und er ist ganz klipp und klar, er tut es nicht wegen den Gesetzeswerken, sondern aufgrund des Glaubens an das Opfer Jesu. Und Gott hat uns den Geist dargereicht, er hat uns den Heiligen Geist gegeben, ausgegossen, wir haben ihn empfangen und es heißt hier, dass er auch Wunderwerke unter uns wirkt. Und das ist ein bisschen zu dürftig. Und deshalb müssen wir mit diesem Vers immer auch im Gebet zu unserem Papa gehen und sagen, Papa, du hast uns den Geist gegeben und ich erwarte, dass auch die Wunderwerke dadurch geschehen. Und vielleicht da in Gottes Gehörgang etwas zu bohren. Weil wir sind ja herausgerissen aus dieser gegenwärtigen bösen Welt und der Heilige Geist ist unser Helfer und das bedeutet auch, dass er eben für uns Wunderwerke wirkt. Der Paulus erklärt in dem Galaterbrief, und das ist eben der Maßstab des Glaubens, und er erklärt da mehrfach, dass die aus Glauben sind, Abrahams Söhne sind. Galater 3,7 war das und jetzt 3,9. Folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Also das ist Top-Aussage, das ist Top-Verheißung. Und jeder von uns weiß oder muss wissen, dass er aus Glauben ist und nicht unter dem Gesetz und den 10 Geboten steckt. Dann bist du praktisch ein Sohn, eine Tochter von Abraham durch Jesus Christus. Und Paulus sagt, folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Also wir, die Glaubenden, sind praktisch gesagt prädestiniert dafür, gesegnet zu sein. Das ist eigentlich die Quintessenz der ganzen Aussage. Die, die aus Glauben sind, werden mit dem gläubigen Abraham gesegnet, weil Gott hat zu Abraham gesagt, in dir sollen gesegnet werden alle Nationen und das erfüllt sich in Christus Jesus. Und das heißt, wie der Paulus hier im Kapitel 4, 28 dann weiter sagt, ihr aber, Brüder, seid wie Isaak Kinder der Verheißung. Das heißt, wir sind in derselben Position wie Isaak. Isaak war Abrahams Sohn und Isaak hat den Segen geerbt und Isaak war sehr gesegnet, über die Maßen gesegnet, weil er der Sohn der Verheißung war. Nicht Ismael war der Supergesegnete, war nicht der der Verheißung, sondern es war der Sohn aus der Kraft des Fleisches. Und Isaac war der aus der Kraft des Glaubens. Weil den hat Abraham und Sarah erst bekommen, als es eigentlich nicht mehr möglich war in dem Alter. Aber der Glaube hat die Welt überwunden. Der Glaube hat das hervorgebracht, was Gott ihnen zugesagt hat. Und der Glaube hat ihnen auch den Segen gebracht. Und weil Abraham geglaubt hat, deshalb wurde er gesegnet. Und deshalb sind auch alle seine Nachkommen mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Also nochmal Galater 3,9. Folglich werden die, die aus Glauben sind, die wiedergeboren sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Ja, das ist eine wunderbare Aussage. Also wir sind mit Abraham gesegnet. Und wie Isaac gesegnet. Und Isaac war, nicht weil er so super war und so was weiß ich alles, was er war, deshalb war er nicht gesegnet. Der Grund ist, er war Abrahams Nachkomme. Er war der Sohn der Verheißung und deshalb war er gesegnet. Weil er die Position inne hatte, nicht weil er jetzt was weiß ich alles war, er hatte einfach die Position des Erbes, des Nachkommens und aufgrund dessen war er einfach sehr gesegnet. Und wir müssen erkennen, dass wir in Christus Jesus dieselbe Position haben wie Isaac. Wir sind ebenfalls Söhne, Töchter Abrahams, Nachkommen Abrahams, Same Abrahams. Und da ist kein Unterschied. Und wir sind deshalb, weil Jesus, das war der Verheißene letztendlich, der nach Abraham kommen sollte, und weil wir in Christus Jesus sind, eingepfropft sind, hineingeboren sind, sind wir praktisch mit Jesus Miterben des Segens Gottes, den er Abraham bereits gegeben hatte. Und seit Jesus am Kreuz starb und auch wieder auferstand, ist nicht mehr das Gesetz des Mose der Maßstab, den Gott an sein Volk anlegt. Vorher war es tatsächlich der Maßstab, den Gott an sein Volk anlegte, das Gesetz, das er durch Mose gegeben hat. Aber Jesus heißt, es ist des Gesetzes Ende. Und wenn Jesus des Gesetzes Ende ist, dann muss man da einen Punkt dahinter machen und sagen, okay, es ist Ende. Es ist nicht mehr der Maßstab, den Gott an seine Leute anlegt. Wenn sich Menschen unter das Gesetz stellen und diesen Maßstab für sich anlegen, ist es deren Problem. Aber es ist nicht Gottes Sache. Gott hat gesagt, ich mache was Neues, ich gebe einen neuen Bund. Den alten, den tun wir weg, der war unvollkommen, weil er hat es sowieso nicht geschafft. Also, das Gesetz ist zu Ende, der Glaube ist gekommen und das reicht vollkommen aus. Und das ist der Glaube, den wir haben, der sich unterm Strich ausdrückt in der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes zu uns, aber auch die Liebe Gottes, die wir weitergeben, die wir als Gemeinde Jesu Christi untereinander an den Tag legen oder an den Tag legen sollten, weil es gibt auch Leute, die beißen und fressen sich untereinander in der Gemeinde und es sollte nicht so sein, weil jeder meint, er ist gescheiter und schlauer und weiß mehr oder keine Ahnung, was gerade für Laus über die Leber gelaufen ist. Das ist nicht der Maßstab. Der Maßstab ist Gottes Liebe und umso mehr wir Gottes Liebe empfangen, umso mehr werden wir auch die Geschwister lieben. Und selbst wenn man meint, man hätte recht und der andere hat andere Meinung, dann muss man ja nicht unbedingt immer auf sein Recht beharren und pochen, weil der unterm Strich Recht schafft und offenbar macht, was wir wahr und was richtig ist, es ist sowieso unser Herr, unser Gott. Und da braucht man nicht über irgendwelche Lehrmeinungen großartig streiten. Das heißt aber nicht, dass man jeden Schmarrn und jede Sache, die eigentlich sonnenklar ist, dass das nicht das Evangelium der Gnade ist und die Liebe Gottes ist, dass man das alles gelten soll, lassen soll oder zu allem Ja und Amen sagen. Das natürlich nicht, aber man muss dann schon in der Liebe bleiben und sagen, du pass auf, so steht es aber in der Bibel, schau her. Und dann ist es in Ordnung, wenn sich derjenige was sagen lässt. Wenn nicht, na ja, und wird er irgendwo dann schon sein Fett wegkriegen. Also diejenigen, die das Gesetz und die Gebote immer noch als Gottes Maßstab ansehen und diesen Maßstab an sich und andere anlegen, da ist der Fluch des Gesetzes nicht weit weg. Und das ist übel. Jeder will gesegnet sein, und wenn du aber das Gesetz hochhältst, dann haut es einfach mit dem Segen nicht so hin. Wenn du aber das Evangelium der Gnade hochhältst und die Güte und Treue und Liebe Gottes und das Werk, das Jesus am Kreuz getan hat, dann ist aber der Segen auch nicht weit weg. Der Galaterbrief sagt uns das weiter. Denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch. Klipp und klare Aussage, Galater 3,10. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Also das steht im Gesetz. Wer es nicht schafft, alles zu tun, der ist verflucht. Boah. Also müssen wir eigentlich schon gleich mal gut auf die Idee kommen mit dem Gesetz. Da will ich eigentlich nichts zu tun haben. Das bringt mir ja nur Schwierigkeiten. Und wer will schon Schwierigkeiten unbedingt freiwillig haben? Dann sagt der Paulus weiter, dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Also unser Leben kommt aufgrund des Glaubens. Unser Leben in Gerechtigkeit ist auf der Basis des Glaubens an Jesus. Und dann sagt er weiter, das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Also das ist der Maßstab des Gesetzes. Wer das alles so sauber getan hat, von A bis Z, wird durch sie leben. Bloß es ist so hart, das Gesetz, dass es keiner schafft, weil der Mensch in seinem Fleisch zu schwach ist. Jetzt geht's weiter, wo ich vorher schon sagte, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Das hat wunderbare Aussagen, sollte man immer wieder mal lesen und darüber nachdenken, meditieren, ins Herz hinein pflanzen, verwurzeln, dass Jesus Christus uns von diesem Fluch des Gesetzes losgekauft hat, indem dass er für uns als Fluch ans Holz gehängt wurde. Das ist eine wunderbare Aussage. Und wenn du was vom Wort Fluch hörst, dann denke nicht gleich, oh, irgendjemand hat mich verflucht, Voodoo-Zauber oder irgend sonst was. Fluch ist einfach Unsegen. Wenn es nicht klappt und wenn es nicht läuft, dann ist es ein Unsegen. Und der gehört uns aber nicht mehr. Gottes Plan ist, dass der Segen, den er Abraham gegeben hat, durch Jesus Christus zu uns, zu den Nationen, zu den Menschen kommt. Vor allem eben die erste Segnung, dass wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Erstens, dass wir wiedergeboren werden im Geist, und zweitens, dass wir den Heiligen Geist auch empfangen. Und da kommen wir wieder die Kurve, und jetzt sind wir wieder bei dem, dass wir den Heiligen Geist empfangen haben, und dass es Gottes Aussage ist, oder die Aussage des Paulus, dass er auch Wunderwerke wirkt. Und wie gesagt, da müssen wir ihm ein bisschen in die Ohren bohren, dass diese Wunderwerke dann auch geschehen. Und wenn du merkst, es gibt einen Bereich in deinem Leben, da ist nicht unbedingt der Segen drauf, das funktioniert so nicht, dann nimm diesen Bereich deines Lebens und bring ihn immer wieder ganz bewusst unter das Evangelium der Gnade, unter das Erbe von Abraham oder unter die Position, die du in Christus Jesus hast. Und bleib da ein bisschen dran und hartnäckig oder beständig, bis sich dann das Blatt irgendwann wendet und der Unsegen verschwindet und der Segen sich dann immer mehr offenbart in diesem Bereich deines Lebens. Man macht oft einen Fehler. Man sieht es so, aha, ja, bete ich mal, schaue ich mal. Man muss da ein bisschen hartnäckiger sein in der Sache, wie sich das Blatt tatsächlich gewendet hat. Es ist ein Stück geistlicher Kampf, aber da müssen wir trainieren, das müssen wir lernen. Da müssen wir uns im Glauben und im Bekennen üben, bis sich das Blatt tatsächlich wendet, bis der Segen in diesen Lebensbereich hineinfließt. Wie gesagt, Jesus ist ja für uns alle zum Fluch geworden am Kreuz und hat den ganzen Unsegen dort an seinem Leib getragen. Also nicht bloß jetzt den Fluch des Gesetzes, sondern überhaupt. Alle Flüche hat Jesus auf sich geladen. Den Fluch von Adam her, den Fluch eben der Sünde. Und wenn du mal 5. Mose 28 liest, nach ein bisschen weiter hinten, nachdem zuerst die ganzen Segnungen aufgeführt werden und dann die Flüche, dann wird das sowieso gleich ganz anders. Also dann siehst du, was Unsegen ist. Gottes Plan ist aber, die Welt zu segnen durch Abraham. Und das hat er ihm zugesagt. Und das dürfen wir auch im Glauben, im Gebet vorbringen, wenn wir eben für uns oder für andere Dinge oder eben auch für die Welt oder die ganze Politik und die Wahlen und den ganzen Zeug, wenn wir da beten, dass wir uns nicht da zurückdrängen lassen und sagen, mein, können wir eh nichts machen. Wir können aber Gott erinnern, was er Abraham versprochen hat und dass er dieses Versprechen auch einhält. Und das Versprechen Abrahams an Abraham ist, dass durch ihn der Segen an die Nationen kommen soll. Und da muss der ganze Wahnsinn sich drunter beugen. Deshalb ist es schon momentan für uns als Christen wichtig, für diese Welt zu beten, weil die Welt geht schon ziemlich am Rande spazieren momentan. Aber der Herr steht drüber und der Herr ist Gott und der Herr hat einen Segensplan. Und ja, für uns, die wir in Abraham oder durch Christus von Abraham den Segen geerbt haben, für uns bleibt eigentlich bloß der Segen übrig. Der Fluch, der Unsegen, der gehört uns ja gar nicht mehr. Der möchte uns zwar immer wieder bedrängen oder vielleicht haben wir ihn in einigen Punkten noch nicht einmal erkannt und weggebracht. Es ist trotzdem die Wahrheit, dass der Segen Gottes für uns übrig geblieben ist und dass er uns gehört. Also akzeptiere den Fluch, den Unsegen nicht mehr in den Bereichen, wo du merkst, da bin ich aber noch gar nicht so richtig im Segen drin. Und dann nimm die Wahrheit von Gottes Wort und geh aktiv mit dieser Wahrheit dagegen an. Denk dran, Wahrheit ist ein Teil der Waffenrüstung. Haben wir ja vor längerem einmal darüber gesprochen. Epheser 6, die Waffenrüstung Gottes. Und das erste der Waffenrüstung ist Wahrheit. Und weil da, wo die Wahrheit nicht offenbar ist, ist die Lüge offenbar. Und die passt wieder besser mit dem Unsegen zusammen. Also die Wahrheit ist schon ganz ein wichtiges Thema. Und die Wahrheit über die Lüge zu proklamieren, ist unsere Aufgabe. Also, jetzt gehen wir noch mal ein bisschen in den Galaterbrief hinein, weil der Maßstab Gottes ist. Und er sagt hier, Galater 3, 16, dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugesagt und, jetzt kommt und, ich habe es unterstrichen, und seiner Nachkommenschaft. Also dir und mir und allen, die in Christus Jesus gläubig sind. Denen allen gelten die Verheißungen. Und er sagt weiter im Vers 26, denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Und weil wir eben Söhne Gottes sind, sind wir auch Erben, sind wir auch Nachkommen, sind wir auch die Gesegneten. Vers 29, wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. Nach der Verheißung, die Gott dem Abraham geschworen hat, mit einem Eid, sind wir Erben. Und wenn du darüber nachdenkst, wenn Gott es sogar mit einem Eid geschworen hat, dann ist es hundertprozentig, tausendprozentig, welches Superlativ könnte man auch nennen, es ist sicher. Und hier sehen wir auch wieder an diesen Schriftstellen, wie wertvoll der Glaube an Jesus ist. Es geht nicht mehr nach irgendwie Werken und Geboten und Gesetzen und sonstigen Dingen. Es geht rein nach dem Glauben an Jesus Christus. Das reicht für Gott. Das ist eben so wertvoll, viel wertvoller, als wenn du alle Gebote zu 99,9% alle halten würdest, dann ist es im Vergleich zu dem Glauben an das Opfer Jesu wie ein Dreck. Es hat einfach durch das Opfer Jesu unsere Sünde ausgelöscht. Es hat einfach jeglichen Fluch besiegt, beseitigt, ohne irgendeine Leistung von Menschen. Das ist einmal Gnade. Das ist einmal eine riesengroße Gnade. Und da sehen wir, wie wertvoll in den Augen Gottes dieses Opfer seines Sohnes ist. Er hat eben selber ein Opfer gebracht, selber ein Lamm, ein perfektes. Und genau dieses Opfer hat er angenommen und genau dieses Opfer ist vollkommen gültig. Und mit diesem Opfer ist ein neuer Bund, ein besserer Bund, ein vollkommener Bund geschlossen worden und Jesus hat es für uns getan. Jesus hat als Vertreter der Menschheit mit Gott einen Bund geschlossen. Und du und ich, wir sind durch den Glauben an Jesus in diesen Bund mit eingenommen. Und es ist auch eine Sache, die du im Gebet einmal wieder erwähnen darfst und den Vater erinnern, dass ein Bund geschlossen wurde, ein besserer, ein hundertprozentiger, vollkommener Bund und dass durch diesen Bund dir der Segen in allen Bereichen zugesagt ist, verheißen ist, versprochen ist. Also lebe in diesem neuen Bund, lebe nicht in dem alten Bund oder vermische diese beiden, sonst bringt dich das in die Bredouille. Also wir sind heute einfach von den Kirchen her mit dem 10 Geboten und dem ganzen Zeug vom alten Bund her gelehrt worden. Und den Gott, der dann straft, wenn du nicht die Gebote hältst und so. Und das Gedankengut, das muss völlig aus deinem Herzen rausgewaschen werden. Und es geht in dem, dass du das Neue hineintust. Das ist das Wasserbad des Wortes. Das wäscht uns von dem ganzen alten Schrott rein. Also, und alt und neu vermischen schon gleich gar nicht, weil dann wird es mit der Reinigung ein bisschen schwieriger. Weil dann hält man das Alte vielleicht sogar fest, ohne dass man es merkt. Sicher gibt es im Neuen Testament viele Anweisungen, man könnte sogar sagen Gebote von Paulus und anderen. Und die sind gut, das macht einen Sinn. Aber wenn man aus diesen neutestamentlichen Anweisungen und Geboten wieder ein Gesetz strickt, dann legt man wieder ein neues Joch auf die Gläubigen und macht eigentlich den Glauben an die Gnade und die Güte Gottes wieder klein oder kaputt. Jesus heißt es, Christus heißt es im 5,1, hat uns für die Freiheit freigemacht. Und wir sollen uns nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei, also durch ein Gesetz und durch einen Fluch belasten lassen, sondern wir sollen feststehen in diesem Neuen. Steht nun fest, heißt es hier. Wir sollen feststehen in diesem neuen Bund, in diesem Bund der Gnade und des Friedens und der Liebe. Aber bitte nicht falsch verstehen, diese Freiheit. Diese Freiheit ist nicht dafür da, auch alles mögliche Böses zu tun, sondern der Maßstab Gottes ist Liebe und Gnade. Und wenn dieser Maßstab angelegt wird, dann passt es auch. Und sagt der Paulus, ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Nun gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Das ist der Maßstab, den Gott heute im Neuen Bund anlegt. Freiheit und trotzdem auch einander dienen durch die Liebe. Und der Satan versucht natürlich religiöse Leute, Gesetzesprediger, 10-Gebote-Prediger, Verdammnisprediger in die Gemeinden einzuschleusen, um sie wieder so schleichend in die Knechtschaft von irgendwelchen Gesetzen zu bringen. Und dann kommt anstelle vom Segen wieder irgendwie der Fluch hervor. Und der Paulus warnt davor in Galater 2,4 vor den heimlich eingedrungenen falschen Brüdern, die sich eingeschlichen hatten, unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, zu belauern, damit sie uns in Knechtschaft brächten. Also, da soll man da ein bisschen vorsichtig sein, nicht alles annehmen, nicht alles schlucken, sondern das einfach prüfen, damit wir nicht wieder unter irgendeiner Knechtschaft kommen. Okay, und den gleichen Maßstab, den der Herr an uns anlegt, die Gnade und die Liebe, sollen auch wir wieder an die anderen Gläubigen anlegen. Nicht sagen, ja, ich habe Gnade, aber du hast das falsch gemacht, du hast das falsch gemacht und du bist da ein Sünder. Also wir sind nicht die Richter, sondern wir sind die geliebten Brüder und Schwestern. Und der Paulus schreibt im Galaterbrief weiter, im Kapitel 6, Vers 9 und 10, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermattern. Lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Das sind jetzt Anweisungen, die sind hervorragend, die sind gut, aber man darf nicht ein Gesetz draus stricken. Wehe, du hältst dich nicht daran. Ist schon Gesetz. Jeder soll das lesen und jeder soll sich selber darüber Gedanken machen, wie sein Lebensstil ist. Aber das ist so im Großen und Ganzen pflegt, dann passt es. Jetzt habe ich zum Abschluss noch ein interessantes Beispiel aus der Apostelgeschichte im Kapitel 28, wie Gott einfach gut ist. Paulus und seine Kollegen hatten einen Schiffbruch erlitten und dann schreibt er hier, und als wir gerettet waren, da erfuhren wir, dass die Insel Melite heiße, also Malta. Die Eingeborenen aber erzeigten uns eine nicht gewöhnliche Freundlichkeit, denn sie zündeten ein Feuer an und nahmen uns alle zu sich wegen des eingetretenen Regens und wegen der Kälte. Als aber Paulus eine Menge Reisig zusammenraffte und auf das Feuer legte, kam infolge der Hitze eine Giftschlange heraus und hängte sich an seine Hand. Als aber die Eingeborenen das Tier an seiner Hand hängen sahen, sagten sie zueinander, jedenfalls ist dieser Mensch ein Mörder, obschon er aus dem Meer gerettet ist, denn Dike, das ist irgendein Gott von denen, denn Dike lässt den Paulus nicht leben. Also die waren recht nett und freundlich zum Paulus und seinen Kollegen, haben ihnen geholfen, war ja wahrscheinlich eine ziemlich unangenehme Situation, wenn du dir vorstellst, du musst die letzten paar Meter vom Schiff schwimmen und es ist kalt und es regnet und Gott sei Dank kommen da ein paar, die zünden ein Feuer an, dass man sich wieder erwärmen kann. So, dann packt diese blöde Giftschlange zu und das heißt nun, dass der Paulus das Tier ins Feuer abschüttelt und er hat nichts Schlimmes erlitten. Sie erwarteten, dass er anschwellen oder plötzlich tot hinfallen werde. Als sie aber lange warteten und sahen, dass ihm nichts Ungewöhnliches geschah, änderten sie ihre Meinung und sagten, er sei ein Gott. Also sehen wir, wie Leute schnell einmal eine Meinungsänderung haben können. Die waren voll und drauf, ja, mal wenn die Schlange den beißt, ist aus. Da nichts passiert ist, das ist wieder Gott. Das ist ja interessant. So, dann geht es weiter, diese Geschichte. Man sieht schon, dass der Herr mit Paulus war. Das heißt, in der Umgebung jenes Ortes aber besaß der erste der Insel mit Namen Publius Ländereien. Der nahm uns auf und beherbergte uns 3 Tage freundlich. Also wieder ein netter Mensch gegenüber Paulus und seinen Leuten. Es geschah aber, dass der Vater des Publius von Fieber und Ruhe befallen da niederlag. Zudem ging Paulus hinein und als er gebetet hatte, legte er ihm die Hände auf und heilte ihn. Als dies aber geschehen war, kamen auch die übrigen auf der Insel, die Krankheiten hatten, herbei und wurden geheilt. Diese erwiesen uns auch in viele Ehren und als wir abfuhren, luden sie uns auf, was uns nötig war. Also die Quintessenz der ganzen Geschichte, die waren freundlich zum Paulus und es erweist sich wieder, wer Israel segnet, der wird gesegnet. Und Gott hat es denen auch wieder zum Segen gemacht. Er hat den Vorsteher, seinen Vater geheilt und dann haben sie gemerkt, hoppla, der kann heilen und alle anderen, die krank waren, sind gekommen und wurden auch geheilt. Und ich finde das also eine wunderbare Sache und ich gehe mal schwer davon aus, dass sich die Leute alle zu Jesus Christus auch bekehrt haben, weil der Paulus wird ihnen wohl das Evangelium dann klipp und klar gepredigt haben. Aber sehen wir wieder, wie man in den Wald reinschreit, so halt zurück, heißt der Spruch. Ne? Sie waren nett, sie waren hilfsbereit und sie hatten dafür auch einen Segen bekommen. Und deshalb ist es auch für uns so, dass wir im Gutes tun nicht müde werden sollen, weil zur bestimmten Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. Also denk nicht, hab gebetet, ist nichts gleich was geworden. Die bestimmte Zeit wird kommen, wo wir ernten. Es gibt Zeiten, da braucht man die Ernte, weil es anders vielleicht nicht so gut geht. Und Gott weiß, wann die Ernte fällig ist. Und Gott hat alles, was du je Gutes getan hast, mit Sicherheit in seinem Buch notiert. Also werden wir auch dementsprechend ernten. Das heißt, wir sollen säen, im Gutes tun, nicht müde werden und dann können wir auch von einer guten Ernte ausgehen. Und lassen wir uns nicht unter irgendein Gesetz und Gebot bringen, auch wenn es noch so neutestamentlich geschrieben ist. Das ist alles recht und gut. Die Aussage ist von von Paulus, durch den Glauben sind wir gerechtfertigt. Durch den Glauben sind wir Abrahams Nachkommenschaft und auch der Verheißung Erben. Der Glaube ist es, der bei Gott so wohlgefällig ist. Das macht's aus, und aufgrund des Glaubens kommen dann diese guten Werke als Folgeprozess. Das ist der richtige Maßstab. Nicht, du musst gute Werke tun, damit Gott dich segnet, sondern er hat dich schon gesegnet und jetzt kannst du gute Werke tun und er wird dir auch den Lohn dafür geben.